Advokaten des Bösen.
Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan und für die heute 60. Folge ist Hans Reinhardt bei mir. Hallo Hans.
Hallo.
Und eine Sache kann ich euch jetzt schon mal sagen, diese Folge wird wieder sehr außergewöhnlich. Ein Fall, den es so nicht häufig gibt, aber das macht ja deine und Burkhards Fälle oft aus. Für uns hier bei Advokaten des Bösen ist es gut, so haben wir immer wieder spannende Akten. Würdest du sagen, als Strafverteidiger hast du irgendwann gelernt, dass es nichts gibt, was es nicht gibt?
Ja, der Satz, es gibt nichts, was es nicht gibt, könnte von mir stammen. Im Grunde ist es so, die Realität übertrifft jegliche Fiktion. Es gibt immer wieder Geschichten oder Fälle, da dachte man sich, warum hat sich das nicht schon mal so ein Literat ausgedacht? Nee, darauf kommen die auch nicht.
Ja, deswegen ist es ja witzigerweise so, dass zum Beispiel Tatorte oder so dann eher auf wahren Fällen irgendwie beruhen, zumindest irgendwie entfernt, dass sie sich dann da die Ideen holen, ne? Genau. Weil das Leben dann doch die besten Geschichten schreibt. Und in diese außergewöhnliche Akte heute wollen wir jetzt auch mal so langsam reinschauen. Und wenn man auch eins über unsere bereits besprochenen Akten sagen kann, dann, dass wir so gut wie jedes Horrorszenario bereits hier thematisiert haben, ne? Und heute werden wir uns ein weiteres vor Augen führen. Eine Situation, in die sicherlich keiner von uns geraten will. Eine Notwehrsituation. Eine Situation also, in der wir uns und unser Leben akut bedroht sehen und nicht mehr anders weiter wissen, als uns zu wehren. Und in diesem Fall mit tödlichem Ausgang. Eine Last, die ich mir wirklich für keinen Menschen wünsche. Hans, du hast sicherlich schon Mandantinnen und Mandanten gehabt, die Ähnliches wie unser heutiger Protagonist Uwe, wie wir ihn nennen werden, erlebt haben. Wie ging es dir damit?
Also als ich ihn das erste Mal auch gesehen habe, habe ich sofort gedacht, dem Mann muss geholfen werden. Mhm. Der ist in einer absoluten Notsituation. Der hat auch in der Haftzelle kaum gesprochen, war viel in sich gekehrt.
Und so allgemein, Mandantinnen und Mandanten, die irgendwie mit Notwehr in Kontakt gekommen sind, die sind wahrscheinlich danach noch tief traumatisiert und tief betroffen, kann ich von ausgehen.
Ja, die Mandanten, die auf Notwehr abgestellt haben, sind eigentlich ja auch die Opfer. Mhm. Na, denn Notwehr berechtigt ja den Täter, in Anführungsstrichen, eine Tat auszuüben, eine Straftat zu begehen und eben rechtfertigen zu handeln. Mhm. Und dadurch wird der Täter in eine Opferrolle gedrängt. Plötzlich sieht er sich aber doch wieder als Beschuldigter im Rahmen eines Strafverfahrens und versteht dann auch die Welt gar nicht mehr. Er sagt, ich komme hier in eine Ausnahmesituation in meinem Leben, muss mich wehren und jetzt soll ich mich vor Gericht verantworten. Das ist immer das alte Problem mit der Notwehr.
Es geht heute mit Uwe zurück ins Jahr 1998, zum 30. April. Das ist der Tattag. Das ist lange her, keine Frage. Wie ist dir Uwe in Erinnerung geblieben, Hans? Er war ja damals zur Tatzeit 25 Jahre alt. Was war er damals so für ein Typ? Wie können wir ihn uns allgemein vorstellen?
Er war sehr schüchtern, zurückhaltend. Von der Figur her eher klein, zierlich. Fleißig Handwerker und hatte aber zahlreiche Erinnerungslücken, was das Tatgeschehen betraf. Da war ein Teil komplett weggebrochen bei ihm. Das löste sich dann im Laufe der Monate immer mehr auf. Ist auch ein Zeichen dafür, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert sein muss, was ihn blockiert irgendwie innerlich.
Mhm, aus psychologischer Sicht. Ne? Gucken wir also genauer auf diesen Tattag. Uwe nimmt eine Kneipenbekanntschaft mit nach Hause, nach Recklinghausen. Wir nennen ihn Aki. Er ist damals 37 Jahre alt. Uwe war am Vorabend auf Schalke gewesen. 1:0 hatten die Königsblauen gegen den ersten FC Köln gewonnen. Die Stimmung bei Uwe war also wahrscheinlich top. Danach ist es für ihn noch in eine Kneipe nach Recklinghausen Süd gegangen. Und dort lernt er eben Aki kennen. Die beiden fachsimpeln erstmal über Fußball und es fließt auch sehr sicher viel Alkohol, oder Hans?
Ja, ziemlich sicher. Die Männer sind ja irgendwann ziemlich angetrunken. Beide lagen so bei etwa 1,4 Promille. Das konnte man hinterher über eine Blutprobe zurückrechnen. Und bald geht es dann aber nicht nur um Fußball, sondern auch um Kohle, um Geld. Die beiden beginnen nämlich zu zocken und um Geld zu zocken. Und Uwe verliert ein Kartenspiel nach dem anderen. Insgesamt sahen dann Aki von ihm 400 D-Mark waren es damals noch, ab. Uwe ist also restlos pleite.
Ja, damit hat der Abend natürlich für Uwe einen deutlichen Knick bekommen, aber er erhält noch eine unerwartete Wendung, Hans.
Aki macht Uwe plötzlich das unmoralische und anstößige Angebot. Er könne sich 200 D-Mark zurückverdienen, wenn er ihn dafür sexuell befriedigt.
Wow.
Uwe ist völlig perplex und entsetzt und lehnt das zunächst ab, sagt, das kommt für mich nicht in Frage, das schließe ich aus.
Aber dann sagt er am Ende doch zu, ja, weil wahrscheinlich dieser finanzielle Druck, ja, einfach zu groß ist. Und er nimmt Aki tatsächlich mit zu sich in seine Wohnung in Recklinghausen. Da will Aki dann offenbar erstmal die Wogen glätten und befriedigt erst Uwe. Aber eben nicht ohne im Anschluss seine versprochene Gegenleistung, nennen wir sie mal, einzufordern. Uwe scheint aber kalte Füße zu bekommen. Er bittet Aki, das nicht tun zu müssen, fragt, ob sie den Deal nicht doch platzen lassen könnten. Das Problem ist aber, Hans, Aki ist rein körperlich dem relativ schmächtigen Uwe, wie du ihn ja auch beschrieben hast, überlegen.
In der Tat. Und Aki wird dann wütend, drängt auf die Einhaltung des Versprechens und schlägt dann Uwe mit der Faust zunächst ins Gesicht. Dann rangeln die beiden Männer und Uwe ruft dann mehrfach, lass es, hör auf mit dem Scheiß. Doch Aki will ihn nun gewaltsam zum Sex zwingen.
Also eine gewaltvolle Missbrauchssituation, in der Uwe da steckt. Absprache hin oder her, Uwe will offensichtlich nicht den Sex mit Aki. Und weil eben der bullige Aki sich da so vor Uwe aufbaut und ihn immer weiter bedrängt und schlägt, greift Uwe schließlich erstmal zu einem Küchenmesser und bedroht damit seinerseits den inzwischen ungebetenen Gast. Der zeigt sich aber davon nicht groß beeindruckt, Hans.
Nein, in der Tat nicht. Aki lacht Uwe nur aus und denkt gar nicht daran zu gehen. Er schlägt dann erneut auf ihn ein, die Männer rangeln erneut und landen schließlich in einem Spiegel, der von der Wand fällt und zerbricht.
Und als wäre das nicht alles schon dramatisch genug, eskaliert die Situation noch weiter.
Uwe greift zunächst zu einem Schraubendreher, sticht damit zu und trifft Aki im Brustbereich. Aki stürzt zu Boden. Dann greift Uwe zu einem Hammer, schlägt damit 70 Mal auf den Schädel und das Gesicht von Aki ein. Der verblutet innerhalb weniger Minuten.
Also eine unfassbare Eskalation dieser gesamten Situation. Aus einem entspannten Kneipenabend mit Fußball und Kartenspiel ist am Ende ein tödlicher Kampf geworden. Uwe wird schnell festgenommen, denn sein Vermieter, der im selben Haus lebt, hatte diese Streitereien mitbekommen. Auch die Hammerschläge hatte er mitten in der Nacht schließlich gehört und die Polizei gerufen, auch wenn er die natürlich, ja, nicht so wirklich einordnen konnte wahrscheinlich. Aber er hat halt, ja, diese dumpfen Schläge gehört, 70 an der Zahl. Und die Polizei schlug dann das Fenster, das Küchenfenster ein, um Uwe festzunehmen. Der flüchtete ein paar hundert Meter, wurde aber schnell gefasst. Und dann war er auch sofort geständig. Bei der Festnahme soll er gesagt haben, ich war es, ich gebe auf. Und überhaupt war der Polizei sehr schnell klar, dass Uwe wirklich total durch den Wind war. Er wirkte stark verwirrt und aufgelöst und war nicht mal in der Lage, in geordneten Sätzen mit ihnen zu sprechen. Irgendwie ja auch verständlich, ne, nach dem, was er erlebt hatte. Wir haben es ja gehört.
Klar.
Den Ermittelnden eröffnete sich aber in der Wohnung wahrscheinlich ein absolutes Bild der Verwüstung und mittendrin Akis Leiche.
Ja, und wenn man so diesen Satz hört, ich weiß, ich gebe auf, ist das ja auch sehr interpretationsfähig, ne? Mhm. Dass er damit gesagt hat, ich war da am Tatort, ist klar. Da wäre er ohnehin nicht rausgekommen aufgrund, ja, der ganzen Spuren. Aber was er da gemacht hat, das hat er zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht verinnerlicht. Der, mhm, hat ja immer noch gedacht, ohne jetzt das Ergebnis vorwegnehmen zu wollen, der hat ja immer noch gedacht, ich werde für eine ganz schwerwiegende Straftat bestraft.
Mhm.
Ich habe das so getan. Und an im Anschluss an Uwes Festnahme durchgeführte Obduktion des Leichnams von Aki ergab dann als Todesursache eine Vielzahl von Verletzungen im Schädelbereich, insbesondere des Gehirns. Ich weiß noch, dass man im Rahmen der Rechtsmedizin die Stich- und Hiebverletzungen gezählt hat und kam dann eben auf 70 an der Zahl. Mhm. Nicht ausgeschlossen werden konnte dann durch die Rechtsmediziner, dass der Tod bereits durch das Aufschlagen des Kopfes auf dem Boden verursacht wurde.
Mhm.
Sprich zu dem Zeitpunkt, als Uwe zum ersten Mal mit dem Schraubenzieher zugestochen hat. Es fanden sich gravierende Verletzungen im Gesichtsbereich. Rechtsmediziner sprachen von einer Zertrümmerung des gesamten Gesichtsschädels. Im Hinterkopfbereich fanden sich Hirnquetschwunden, die durch stumpfe Gewalt wie etwa das Aufschlagen des Kopfes zu erklären sind.
Also auch durchaus eine Form von Overkill, also eine Übertötung, kann man durchaus sagen. Aber auch Uwe war mit einigen Kampfverletzungen aus dieser Nacht herausgegangen. Ein blaues Auge hatte er, massive Schnittverletzungen, wahrscheinlich von dem Spiegel nehme ich mal an, eine Vielzahl von Hämatomen an Armen, Rücken und Gesicht und obendrauf ein Bissabdruck im Bereich neben der rechten Brustwarze. Du, Hans, bist später der Strafverteidiger von Uwe. An was erinnerst du dich damals vom ersten Treffen mit ihm und wie wirkten er und die Tat damals auf dich? Du hast ja schon gesagt, er wirkte fast depressiv, möchte
ja,
ich fast sagen.
Ja, fast auch apathisch. Mhm. Und immer schwebte die Frage im Raum, was sollen wir denn jetzt noch tun? Was kann man überhaupt noch tun? Ich war es doch.
Mhm.
Wobei das wieder interpretationsfähig ist, was er damit meinte. Ich war es doch. Und irgendwie hatte er schon mit sich abgeschlossen.
Komplett hoffnungslos,
ja,
also.
Komplett hoffnungslos, verzweifelt. In sich gekehrt, weint Also ein Häufchen Elend.
Wie geht man als Strafverteidiger damit aus? Weil ich meine, in der Regel sagen die Mandanten und Mandantinnen wahrscheinlich, ich möchte für mein Recht kämpfen, könnte ich mir vorstellen, dass das die meisten zumindest sagen, so vom Prozentsatz her. Und wenn man da jemanden hat, der komplett abgeschlossen und aufgegeben hat, der eigentlich gar nicht mehr kämpfen möchte, wirklich, wo man das Gefühl hat, der braucht gar nicht mehr in den Prozess gehen, der hat schon damit abgeschlossen. Was macht man dann als Strafverteidiger? Ja,
da ist es wichtig, wenn man als Strafverteidiger auch empathisch sein kann, sich da hineinversetzen kann und ihn aufbaut. Immer wieder Mut zu reden, häufiger dann in der Phase besuchen, am besten jeden Tag oder jeden zweiten Tag besuchen in der JVA, um ihm begreiflich zu machen, du bist ja nicht alleine. Ne? Gibt immer noch einen Weg nach vorn und wir müssen erstmal die Gerichtsverhandlung abwarten und dann sehen wir, was da kommt. Das wird nicht einfach werden, aber wenn wir die Geschichte, die du da andeutest, gut erzählen können und auch glaubhaft darstellen können, dann hast du vielleicht eine gute Chance hier.
Heißt, zu dem Zeitpunkt hast du schon geahnt, dass die Geschichte halt nicht einfach nur ein Mord an Aki ist, sondern vielleicht, dass da noch mehr dahinter
genau, steckt. Genau, dass da noch mehr dahinter steckt, da war was. Mhm. Ein einfacher Mord, das passt zu dem Typ gar nicht. Mhm. Ich wusste ja, das Opfer war ein Hühne, also ein wirklich großer, kräftiger, starker Typ. Und Aki so ein kleines Würstchen, sag ich mal, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Und dann dieser Gewaltausbruch. Mhm. Da hat was gebrodelt, ne? Da hat was gekocht in ihm und hat sich dann entladen. Und welche Ursache das hatte, das wollte ich unbedingt noch rauskriegen.
Also wird der Strafverteidiger dann auch ein bisschen zum Detektiv
irgendwie. Genau.
Ja, im Prozess am Bochumer Landgericht versuchte Uwe seine Erinnerungen an den Abend und die Nacht Ende April schlussendlich zu schildern. Allerdings hat er damals auch von Erinnerungslücken gesprochen, die hast du ja auch schon angedeutet. Ja. Nämlich ab dem Zeitpunkt, an dem er und Aki in den Spiegel gekracht waren. Aber an einen Moment wollte sich Uwe dann doch noch sehr deutlich erinnern.
Ja, lediglich an das Bild wollte er sich noch erinnern, wie er auf Aki knien mit einem Hammer mit einem von Blut glitschigen Stiel auf ihn eingeschlagen hat.
Krasses Bild.
Ja. Uwes Schilderungen übernahmen die Richter später auch im Urteil als feststehenden Sachverhalt insoweit. Für die Wahrheit seiner Schilderungen sprach nach Ansicht der Richter insbesondere das von ihm selbst eingeräumte Detail, an dem Abend zunächst von Aki befriedigt worden zu sein. Da heißt es dann, dieses dem Angeklagten peinliche Geschehen passt nicht zu einer erfundenen Darstellung, die eher darauf gerichtet gewesen wäre, sich selbst in ein möglichst günstiges Licht darzustellen.
Ja, das macht für mich auf jeden Fall von außen betrachtet auch erstmal Sinn. Allerdings muss man auch sagen, dass weder bei Uwe noch insbesondere bei Aki vor der Tatnacht homosexuelle Handlungen irgendeiner Art bekannt waren. Hat das nicht eventuell auch ein bisschen Zweifel beim Gericht erzeugt, Hans?
Ja, das Gericht hat ja lange beraten und im Ergebnis nein, denn es sei nicht auszuschließen, dass Aki insbesondere durch den Alkoholrausch die Idee zu einem solchen einmaligen homosexuellen Erlebnis aufgebracht haben könnte. Und auch der ebenso berauschte Uwe könnte die Chance gesehen haben, dadurch das verlorene Geld zurückzukriegen. Zwar, so heißt es dann im Urteil, ist theoretisch auch ein anderer Ablauf des Geschehens denkbar, es liegen jedoch keinerlei objektive Anhaltspunkte dafür vor. Ich ergänze jetzt, Klammer auf, weil da plötzlich ein wichtiges Detail auftauchte, das noch keiner so auf dem Schirm hatte. Dazu kommen wir aber noch.
So sieht's aus. Gucken wir jetzt also auf das finale Urteil. Am 12. November 1998 wird es verkündet. Und es wirkt zunächst sehr überraschend. Freispruch. Freispruch nach 70 Hammerschlägen. Hans, das musst du uns jetzt genauer erklären. Wie war das eigentlich möglich?
Ich kann mich auch noch erinnern, das war auch genau die Headline in der Recklinghäuser Zeitung. Mhm. Ne, Freispruch nach 70 Hammerschlägen, da hat natürlich jeder geguckt, wie geht das, was ist da
los? Das ist ein Eyecatcher.
Genau, ne, und der Freispruch von Uwe erfolgte aus rechtlichen Gründen und stand maßgeblich auf drei Füßen. Denn nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung waren Uwes vorgeworfene Handlungen erstens zunächst im Rahmen der Notwehr gerechtfertigt, zweitens eventuell notwehrübersteigende weitere Handlungen hat er im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen. Und drittens, selbst wenn keine Schuldunfähigkeit vorgelegen hätte, war das Überschreiten der gebotenen Notwehr entschuldigt.
Also Notwehr ist natürlich so ein Begriff, den hat jeder von uns schon mal gehört. Um Uwes Urteil zu verstehen, sollten wir uns diesen Begriff aber nochmal genauer anschauen. Also Hans, wo hat das Gericht bei Uwe genau Notwehr erkannt?
Ja. Der Einsatz des Messers mit der Aufforderung an Aki, die Wohnung zu verlassen Und die Verletzungen mit dem Messer waren im Rahmen der Notwehr gerechtfertigt. Mhm. Das Verbleiben Akis in der Wohnung, trotz der Aufforderung, diese zu verlassen, stellte in den Augen der Richter einen gegenwärtigen Angriff dar. Er hat ja das Hausrecht gehabt. Und wenn er sagt, bitte verlass meine Wohnung, ich stehe hier dafür nicht mehr zur Verfügung, dann hat der Aki das zu respektieren. Das nennt man Angriff, wenn er dann trotzdem bleibt. Mhm. Dieser Angriff war auch rechtswidrig, da Aki aufgrund der Sittenwidrigkeit der getroffenen Vereinbarung keinen Anspruch auf Einforderung der sexuellen Handlung mit Uwe hatte. Und dann war die Verteidigungshandlung auch erforderlich, denn sie war geeignet, den Angriff sofort zu brechen, ganz wichtig, sofort. Und weniger gefährliche Verteidigungsmittel standen Uwe auch nicht zur Verfügung, da er körperlich deutlich unterlegen war. Er hatte nun mal dann den Schraubendreher und auf dem Tisch lag ein Hämmerchen, das er dann ja auch eingesetzt hatte. Der Jurist spricht, sagen wir, im Volksmund von dem Prinzip der deutschen Eiche, das ist also ein ganz wichtiges Rechtsinstitut, die Notwehr, geprägt dadurch, dass es ein Angriff vorliegen muss, der muss rechtswidrig sein, gegen den darf ich mich verteidigen, muss aber grundsätzlich das mildeste Mittel anwenden. Mhm. Aber das mildeste Mittel, das auch geeignet ist, den Angriff sofort zu brechen. Mhm. Im Extremfall darf ich auch sofort schießen.
Mhm. Okay, das ist natürlich nochmal spannend, dann im Einzelfall zu sehen. Okay, aber wie wir wissen, ist es ja nicht bei diesem Messer und beim Schraubendreher geblieben. Für das Zustechen mit dem Schraubendreher und den Einsatz des Hammers rückt vor allem das Gericht einen anderen Begriff in ihrem Urteil in den Fokus, die Schuldunfähigkeit.
Auch ein ganz wichtiger Begriff in jedem Schwurgerichtsverfahren, wo es um Tötungsdelikte geht, stellt sich auch immer die Frage der Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit. Und hier war zwar, sei Uwe grundsätzlich für sein Tun voll verantwortlich, in der Tatnacht habe es aber eine Ausnahmesituation gegeben. Vom Zeitpunkt des Fallens gegen den Spiegel, als sie da gerangelt haben, bis zum Einschlagen der Küchenscheibe durch die Polizeibeamten hat sich Uwe laut Urteil in einem seine Schuldfähigkeit ausschließenden Zustand befunden. Dieser Zustand trat jedenfalls ein, als Aki Uwe noch attackierte und somit die Notwehrlage noch bestand. Während dieses Zeitraums lag eine sogenannte tiefgreifende Bewusstseinsstörung im Sinne von § 20 Strafgesetzbuch vor. Uwe befand sich in diesem für ihn erinnerungslosen Zeitraum laut Gericht im Zustand eines Affektsturms. Es lagen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass psychisch bedingte Verdrängungsmechanismen vorliegen. Er lasse die zeitweise Amnesie den Schluss auf eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung zu.
Also weil diese ganze Situation so krass überfordernd für ihn gewesen sein muss.
Von daher haben die Kopfschmerzen, die Uwe während der ganzen Zeit hatte, da habe ich eine Erinnerungslücke, ich weiß nicht genau was, weil ich kann mich nur erinnern, den blutigen Hammer in der Hand gehabt zu haben und immer draufgehauen zu haben. Deswegen bin ich doch schuldig, ich war das, hat ihn auch mitgerettet. Weil dadurch konnten die Sachverständigen erklären, dass da gewisse Störungen vorhanden waren, tiefgreifende Bewusstseinsstörung, Affektsturm. Also ein ganz wichtiger Aspekt im Nachhinein.
Ich finde das so krass, dass dieses eine Bild ihm hängen geblieben ist, wie er diesen blutigen Stiel vom Hammer in der Hand hält. Das wirkt ja einfach wie so ein ganz schlechter Albtraum einfach, in dem man gefangen ist. Und wenn man immer nur diesen einen Fetzen hat und den immer wieder vor Augen sieht,
Hammer.
Das ist wirklich ganz furchtbar, dass Uwe da drin gefangen war in dieser Situation. Er war dann also laut des Gerichts nicht mehr Herr seiner Sinne, wenn ich das so richtig verstehe, eben weil er sich nachvollziehbar in dieser Ausnahmesituation befunden hat. Und dafür spricht für das Gericht vor allem ein ganz wichtiges Indiz, Hans. Zu dem kommen wir jetzt endlich.
Jetzt kommen wir darauf. Als wichtiges Indiz für das Vorhandensein einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung sah das Gericht ebenso wie ein Sachverständiger die Tatsache, dass Uwe während der Tatbegehung eingekotet hatte. Mhm. Ja, er hat sich im Grunde vor Angst in die Hose gemacht. Diese akute Insuffizienz des Schließmuskels deutet demnach auf ein Versagen wesentlicher vegetativer Funktionen und damit auf den Ausschluss der Schuldfähigkeit hin. Uwe sei von einem überlegenen Gegner heftig angegriffen worden und die dadurch verursachten Schmerzen, mehr aber noch die durch die Furcht vor dem überlegenen Gegner ausgelöste Panik, habe dazu geführt, dass er im Verlauf des Kampfgeschehens völlig außer sich geraten sei. Im Ergebnis lag nach Ansicht der Richter ein extremer Ausnahmefall vor. Im Unterschied zu den meisten Fällen von Affekttaten, die durch Wut, Ärger, Kränkung, Eifersucht ausgelöst werden, war hier der entscheidende Faktor die massive Bedrohungssituation, die zu Angst und Panik führten. Gerade Panik ist aber ein Affekt, der sämtliche Steuerungs- und Einsichtmechanismen vollständig wegspülen kann. Das ist auch immer das große Problem, wenn ein Angeklagter seine Einlassung abgibt. das Gericht muss ja überprüfen, ob das stimmt, muss es letztendlich widerlegen, aber die freie richterliche Beweiswürdigung gibt ja auch dem Gericht an die Hand, im Ergebnis dann zu sagen, wir glauben ihn nicht, aus diesen oder jenen Gründen.
Klar.
Kann uns ja jeder erzählen. Wenn man aber hier so ein objektives Moment dazu bekommt, wie die eingekotete Hose, das kann man ja nicht wegdiskutieren, das macht ja auch nicht einer gezielt und gesteuert mit, nach dem Motto, ich mach das mal, weil ich dann in 6 Monaten, wenn die Gerichtsverhandlung kommt, diesen Joker rausziehen kann und sagen kann, hier seht mal, ich habe ja Todesangst gehabt und habe mir das so ausgedacht. Das wäre ja völlig abwegig und absurd.
Also die Kotspuren in der sichergestellten Unterwäsche von Uwe waren ein ganz wichtiges Indiz. Dazu sollte man vielleicht nochmal erklären, also wenn jemand zum Beispiel Mord begeht oder eine Straftat begeht, dann werden ihm auch die kompletten Klamotten abgenommen, also auch dem Täter, ne?
Ja.
Und, oder der Täterin, und die werden dann sichergestellt und dort hat man dann diese Spuren gefunden, aber nicht von Beginn an offenbar oder im Laufe des Prozesses.
Genau, erst im Laufe des Prozesses. Man hat sich die Akten nochmal eingehend angeguckt. Und dann ist das aufgetaucht.
Ach, und da ist alles aufgelistet, ja, was man
genau,
sichergestellt hat.
Es gibt ja ein Sicherstellungsprotokoll. Mhm. Und Sicherstellungsprotokoll beinhaltet auch sämtliche Kleidungsstücke. Wenn ein Beschuldigter festgenommen wird beim Kapitalverbrechen, muss er sich komplett ausziehen, bekommt so einen weißen Anzug an. Und die Kleidungsstücke werden nummeriert und asserviert, also eingetütet. Da stand in einer ganz kleinen Randbemerkung, Unterwäsche, Klammer auf, eingekotet, Klammer zu.
Mhm.
Ja, und das beim eingehenden Studium fiel mir das dann nochmal auf. Mhm. Und das wurde dann diskutiert und dann haben wir die Sachverständigen dazu gehört. Und ja, dann war der Fall gelöst.
Da hast du also wirklich deine detektivischen Fähigkeiten glänzen lassen. Aber nichtsdestotrotz, Hans, man könnte ja jetzt sagen, 70 Hammerschläge, das ist ein Overkill, das ist viel zu heftig für Notwehr. Aber auch dem setzte das Gericht etwas entgegen.
Es gibt diesen Paragraph 33, Notwehrexzess oder Überschreitung der Notwehr. Im Übrigen wäre eine Verurteilung Uwes selbst dann nicht möglich gewesen, wenn ein seine Schuldfähigkeit ausschließender Zustand nicht vorgelegen hätte. Dazu hätte nämlich festgestellt werden müssen, dass der tödliche Schlag geführt wurde, als der Angriff Akis bereits beendet war und dass ein solches Überschreiten der gebotenen Notwehr nicht gemäß § 33 Strafgesetzbuch entschuldigt gewesen wäre. § 33 regelt die Überschreitung der Notwehr. Da steht, überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er nicht bestraft. Dieser Paragraph, der ist nicht ganz leicht zu verstehen, weil sich die Literatur und die Rechtsprechung darüber streitet, wie das zu interpretieren ist. Da unterscheidet man noch zwischen einem sogenannten intensiven und einem extensiven Notwehrexzess. Die Rechtsprechung kennt in der Regel nur den intensiven Notwehrexzess. Das heißt, dass ich das Notwehrmittel, das ich ansetze, zu heftig einsetze. Dass ich also zu viel zusteche, als eigentlich notwendig gewesen wäre.
Oder zu oft mit dem Hammer zuschlagen.
Genau, oder zu oft mit dem Hammer zuschlagen, so auch hier. Der extensive Notwehrexzess, der fällt da raus, denn er kennt die Rechtsprechung nicht an. Das ist die Notwehr oder vermeintliche Notwehr, wenn der Angriff bereits beendet ist. Da greift dann jemand an und da macht er nichts mehr und dann sagt der Notwehrende, jetzt hau ich den zusammen. Das ist extensiv und das wird nicht anerkannt.
Okay.
Damit hatten wir es hier aber nichts zu tun. Hier haben wir eigentlich den intensiven Notwehrexzess. Er hat einfach während der Ausübung der Notwehr zu viel gemacht. Die Stichverletzungen mit dem Schraubendreher hätten darauf hingedeutet, dass sie erfolgten, als Aki noch stand. Bei der Vielzahl der Kopfverletzungen, eine davon war todesursächlich, in jedem Falle konnte aber nicht festgestellt werden, wann die todesursächliche Verletzung zugefügt wurde. Dass zum Zeitpunkt des tödlichen Hammerschlags nicht Furcht oder Schrecken bei Uwe vorgelegen hat, konnte man laut Gericht nicht ausschließen.
Für deinen Mandanten, also für Uwe, war das natürlich der bestmögliche Ausgang der ganzen Geschichte. Ein Freispruch nach dieser Horrornacht. Wie war und ist auch heute denn deine Einschätzung? Also hat das Gericht dieses Urteil mit Augenmaß gesprochen?
Ja, definitiv. Das ist ja diese typische Konstellation, die man im Schwurgericht oft hat. Zwei-Personen-Konstellation. Einer sitzt da als Täter, das vermeintliche Opfer ist tot. Das kann man nicht mehr befragen. Also hat man gewisse Spuren, die man auswerten muss. Man hört sich dann die Einlassung an. Vielleicht hat man Zeugen. Hier hat man ja auch keine Zeugen. Es gab ja auch in dem Raum keine weiteren Personen. Und da hat man das Problem der freien richterlichen Beweiswürdigung. Der Richter kann viel glauben, muss aber auch nicht alles glauben. Viele Richter handeln dann eben frei nach dem Motto von Pippi Langstrumpf. Ne? Man bekommt viel zu hören, bevor einem die Ohren abfallen. Hier war das letztendlich glaubhaft und überzeugend, auch aufgrund dieses objektiven Indizes mit der Hose. Ja, da kam man einfach nicht mehr drum herum.
Das war unschlagbar quasi. Ein Gewaltexzess mit 70 Hammerschlägen und ein Freispruch. Also sowas erlebst du aber wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr selten, oder?
Ja, es kommt sehr selten vor. Wenn man sich mal die Judikatur anguckt, das sind Fälle, die kann man in dem gesamten Strafjustizspektrum an einer Hand abzählen, dass sowas mal vorkommt, oder an zwei Händen, in ganz Deutschland wohlgemerkt. Es sind halt immer die wenigen verhängnisvollen Sekunden, die ein Leben verändern. Für den einen geht es weiter auf der Anklagebank, der andere ist tot.
Wie ging es denn für Uwe nach dem Urteil weiter?
Da die Schuldunfähigkeit bei Uwe hier nur für eine kurze, vorübergehende zeitliche Episode vorlag, konnte nicht auf seine generelle Gefährlichkeit für die Allgemeinheit geschlossen werden. Daher kam auch eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nicht in Betracht. Uwe führte bis zu der tödlichen Bluttat ein völlig normales Leben. Gewalt war ihm fremd. In seinem Job bei einer Heizungsfirma war er ein zuverlässiger Arbeiter. Während und nach Beziehungen zu Frauen war es nie zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Und auch in seinem Haus, in seinem Mietshaus, war er als unproblematischer und ruhiger Vertreter bekannt.
Weißt du, wie es ihm danach noch so ergangen ist? Also, sag ich mal, psychisch oder emotional? Weil
ja, er konnte seine Arbeit wieder aufnehmen.
Ja.
Er ist auch entschädigt worden. Er hat also, ich glaube, die Untersuchungshaft hat 6 Monate gedauert. Mhm. Während der gesamten Zeit musste die Justiz die ganzen Gehälter für ihn nachzahlen. Also finanziell ist er so gestellt worden, als wäre nichts gewesen. Das war ein kleiner Ausgleich, aber dadurch fiel er nicht so in ein Loch, sondern er konnte wieder auf die Beine kommen und hat es dann auch geschafft.
Aber emotional wird es wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr schwierig für ihn gewesen
natürlich,
sein, das zu verarbeiten.
Er musste sich auch ärztlich behandeln lassen, therapeutisch behandeln lassen, weil das steckt einem so in den Knochen, denke ich.
Das war einfach ein gelebter Albtraum für Uwe, eine dunkle Episode in seinem Leben. Und ich finde es wirklich super gruselig, du hast es ja auch schon angedeutet. Uwe wollte einfach nach dem Sieg seiner Mannschaft noch einen Absacker in der Kneipe nehmen, lernt Aki kennen und dann endet diese Nacht mit einem Toten. Ein paar Sekunden, ein paar Entscheidungen, die am Ende zu einer wirklich ganz großen persönlichen Katastrophe geführt haben und ein Leben komplett aus der Bahn geworfen haben. Aber trotzdem danke, Hans, dass du uns diese wirklich außergewöhnliche Akte mitgebracht hast.
Ich kann mich noch an den Moment erinnern, als er aus dem Gerichtssaal ging. Mhm. Selbst da konnte er es immer noch nicht fassen. Ich bin jetzt frei, ich kann jetzt gehen, ich werde nicht bestraft, alles ist gut. Das war also für ihn auch ein unfassbarer Moment. Also das ratterte in seinem Gehirn, das erstmal zu verarbeiten, war toll, war für ihn ein ganz gutes Gefühl. Endlich ist der Albtraum vorbei. Mhm. Aber er wollte das nicht so richtig glauben.
Ja, es passte wahrscheinlich nicht so ganz mit den Regeln, die man sonst so im Leben aufstellt,
stimmt,
zusammen. Ne? Dass man, wenn man jemanden umgebracht hat, dann ist man halt schuldig. Und wenn man da Blut wirklich an seinen Händen hat, und das ist ja genau die Szene, an die er sich auch erinnert, dann ist man schuldig. Und dass er da wirklich noch irgendwie freigekommen ist, das war für ihn wahrscheinlich einfach nicht mit der Realität vereinbar. Ja, lass uns direkt auf die nächste Akte schauen. Welche liegt denn auf deinem Schreibtisch gerade oben auf?
Ja, eine Akte, mit der ich Mitte der kommenden Woche nach Berlin fahren muss. Mhm. Da habe ich eine Verteidigung vor dem Amtsgericht in Berlin. Geht um eine Verkehrsstrafsache, nichts Dramatisches, aber für den Mandanten schon wichtig. Der wird beschuldigt, er soll sich unter einem falschen Namen ein Auto geliehen haben, damit durch Berlin geheizt sein, Unfall verursacht haben, abgehauen sein. Der sagt aber, ich war das gar nicht. Da geht es also um Fragen der Identifizierung. Wie identifiziert man Personen? Gibt es Wahlgegenüberstellungen, Wahllichtbildvorlagen? Ist auch ein ganz interessantes Feld. Können wir auch mal gerne zum Gegenstand eine Akte machen.
Sehr, sehr gerne. Ja, und die nächste Akte, die wartet auch schon in 14 Tagen hier bei Advokaten des Bösen auf euch. Damit ihr das nicht verpasst, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt uns auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört, abonnieren oder auch folgen. Oder eine Glocke aktivieren, funktioniert dort auch. Und helfen könnt ihr uns natürlich auch, indem ihr uns bewertet, Sterne vergeben und auch gerne ein kleines Feedback dalassen. Und wenn ihr jemanden kennt, dem unser Podcast auch gefallen würde, empfehlt uns sehr gerne weiter. Auf Social Media findet ihr uns auch und auf Instagram und TikTok auch. So, dann war es das für uns diesmal, Hans, und ich sage zu dir, bis bald.
Okay, tschüss, Simone.